Hallo und herzlich willkommen, liebe Katja, hier in meinem Podcast Wild und Frei. Liebe Katja, ich freue mich ganz, ganz, ganz doll von Herzen, dass du zugesagt hast, dass du heute Lust hast, hier mit mir in meinem Podcast über toxische und narzisstische Beziehungen zu sprechen. Und ja, ein paar Worte zu dir. Du bist psychologische Beraterin und berätst Frauen. Und wir haben gerade schon im Vorgespräch ein bisschen darüber gesprochen, Paare eher nicht, aber vor allen Dingen Frauen darin, ja, sich wahrscheinlich bewusst zu werden über die Beziehungsdynamiken und über ihr Gegenüber und über die inneren Prozesse, die das in ihnen selber wahrscheinlich auslöst, die Hintergründe, so stelle ich es mir zumindest vor, auch warum gerate ich eigentlich an einen Narzissten oder warum gerate ich in eine toxische Beziehung und was kann ich dann eigentlich machen? Wie kann ich dann wieder mit Selbstfürsorge, Selbstliebe, meinen Selbstwert auch nach so einer toxischen Beziehung vielleicht auch in, wäre tatsächlich für mich auch eine Frage, glaube ich. Geht das überhaupt? Geht das in einer toxischen, narzisstischen Beziehung oder mit einem narzisstischen Partner eigentlich gesund? Ja, ist zum Gesunden zu wenden oder gesund da sozusagen hervorzugehen oder da drin zu bleiben. Genau, sind alles Fragen, die ich irgendwie heute mitgebracht habe. Ich freue mich auf jeden Fall ganz, ganz toll, dass du da bist und sage herzlich willkommen, liebe Katja.
Vielen lieben Dank, Pia, für die tolle Anmoderation und für die schöne Einleitung und vor allem, dass du mich eingeladen hast, dieses so wichtige und wertvolle Thema weiterhin aufzuklären und in die Welt zu bringen. Es gibt ja so viele Menschen, die sagen, es ist zu inflationär genutzt und man liest es jetzt überall, egal ob Spiegel, Welt, SZ, ne, überall ploppen diese Themen in sämtlichen Bereichen, egal ob es Narzissmus am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Beziehung geht. Ne. Und ich freue mich insbesondere so sehr, dass du da nicht drauf springst und sagst, ach, das macht jetzt jeder, weil ich glaube, es war viel, viel zu viele Jahre überhaupt nicht gesehen, ja, und niemand hat darüber gesprochen und gerade die Menschen, die darunter gelitten haben, waren dann diejenigen, die immer gedacht haben, mit ihnen ist was nicht in Ordnung, sie machen was falsch, sie sind schuld und ich finde, es darf nicht inflationär genug benutzt werden, ne, damit jetzt mal endlich einfach Input in die Welt kommt und allen Menschen klar wird, was Narzissmus ist und sie eben darauf auch reagieren können und sich schützen können. Und deshalb bin ich dir super, super dankbar, dass du mich heute auch eingeladen hast und deine Hörerschaft vielleicht von dem einen oder anderen profitieren können. Eine Sache würde ich noch gerne ergänzen, weil ich freue mich da selbst so sehr drüber. Du hast gesagt, ich berate Frauen. Ich berate immer mehr Männer. Es trauen sich wirklich immer mehr Männer her zu, ja, ins Coaching einfach und geben auch zu, dass sie unter Frauen leiden, was ja auch noch so ein bisschen das Klischee oder gegen dem Klischee ist. Ne? Unsere starken Männer dürfen natürlich nicht so schwach sein und sich von Frauen in die Tasche stecken zu lassen. Und das finde ich also ganz wichtig auch und ganz, ganz schön. Und deswegen möchte ich gerne nochmal ergänzen, ich berate nicht nur Frauen, ich berate auch viele Männer. Und klar, bei den Paaren, da habe ich nach einiger Erfahrung gesagt, da bin ich raus, weil ich es ehrlicherweise nicht so erfolgsversprechend fand, weil Narzissten einfach beratungsresistent sind und nicht authentisch sind, häufig ihre Maske tragen und das einfach im Coaching super schwer ist. Und wenn ich das Gefühl habe, das hat nichts gebracht, dann passt das nicht mit meinen Werten zusammen. Ich möchte einfach meinen Klienten viel mitgeben und ihnen und sie unterstützen und ihnen helfen. Und deshalb weiß ich mittlerweile, dass ich das in Einzelcoachings besser machen kann und ja, mit Menschen, die unter narzisstischem Missbrauch leiden.
Danke. All das, was du schon gesagt hast, leitet perfekt eigentlich über in die ersten Fragen, die ich mitgebracht habe, die ich so im Herzen trage, wo ich super gerne deine Meinung zuhören möchte. So, das Erste ist vielleicht irgendwie, lass uns vielleicht einmal kurz da reingucken, was ist eine narzisstische Persönlichkeit, möchte ich sagen, ich finde Narzisst, ist mir heute Morgen aufgefallen, es klingt schon ziemlich männlich und wird ja, ne, so inflationär auch immer als Narzisst und nicht Narzisstin benutzt. Genau, also tatsächlich die Frage, wie würdest du so einen Menschen eigentlich beschreiben? Gibt es Unterschiede zwischen männlichem und weiblichem Narzissmus? Ganz spannend, dass du erzählst, es kommen auch immer mehr Männer, also die auch mit Narzisstinnen zu tun haben, in einer Beziehung sind. Und ja, die Frage, die eben gerade auch so in meinem Intro sozusagen hier nochmal für mich aufgetaucht ist, ist letztendlich ja auch erstmal die Frage, woran erkennt man eigentlich eine narzisstische, toxische Beziehung? Gibt es eine Möglichkeit, wenn diese Erkenntnisse entstanden sind, aus einer toxischen Beziehung eine gesunde Beziehung zu machen? Ist das überhaupt möglich? Und wenn nicht, beziehungsweise wenn man selber die Entscheidung vielleicht auch trifft, ich möchte diese Beziehung beenden, was kann danach passieren? Weil wer aus einer toxischen Beziehung oder aus einer Beziehung mit einem narzisstischen Partner oder einer narzisstischen Partnerin ja auch nicht einfach mal so rauskommen und meistens vielleicht nicht mehr die Person sind, die wir vor dieser Beziehung waren und gerade im Thema Selbstwert wahrscheinlich sehr, sehr viel passiert ist. Aber genau, bevor mir jetzt noch 10.000 Fragen
ich habe auch so gedacht, okay, ich muss die jetzt alle merken, aber ich denke, du hast die Reihenfolge.
Genau, ich schreibe sie mir gleich auch nochmal auf. Aber ja, beginnend mit der Frage, wie würdest du eine narzisstische Persönlichkeit beschreiben? Vielleicht gerne da auch schon mit diesem Unterschied zwischen weiblichem und männlichem Narzissmus.
Ja, mache ich gerne, Pia. Also ich würde es jetzt mal des besseren Verständnis halber nochmal in weiblichen und männlichen Narzissmus teilen. Ne? Die sind etwas unterschiedlich, aber möchte ganz, ganz klar zum Ausdruck bringen, dass es Männer gibt, die weiblichen Narzissmus oder die Anzeichen und Symptome vom weiblichen Narzissmus genauso aufzeigen wie Frauen vom männlichen. Ja, diese Unterscheidung ist noch ein bisschen veraltet und ganz viele sprechen auch gar nicht mehr unbedingt über weiblichen und männlichen Narzissmus, ne, sondern über offenen und verdeckten. Und ich würde mir auch wünschen, dass das immer mehr so in den Sprachgebrauch kommt. Der offene Narzissmus ist halt der männliche Narzissmus und der verdeckte Narzissmus oder der verletzliche, der heißt vulnerabler Narzissmus, ist eher bei den Frauen früher vorgefunden worden und so wurde man halt eben, hat man die Unterscheidung zwischen männlichen und weiblichen Narzissmus gemacht und je mehr das aber aufploppt, weiß man, dass das nicht geschlechtsspezifisch auftritt, sondern je nachdem nach Persönlichkeit. Was beide gemeinsam haben, ist ein total schlechtes Selbstwertgefühl. Ja, sie haben total Angst, dass diese Wertlosigkeit von anderen erkannt wird und versuchen diese über Schutzstrategien quasi zu verbergen und zu verdecken. Also das ist eine Gemeinsamkeit. Und der offene Narzissmus, der grandiose Narzissmus, der, wie der Name schon sagt, ne, der stellt sich hin und ist der Tollste, der Klügste, der Schlauste, der Beste, der Erfolgreichste. Und dieses versucht er eben auch nach außen hin zu zeigen. Das heißt, sie haben häufig einen akademischen Abschluss, wenn es eben die Intelligenz zugelassen hat. Sie haben viele Statussymbole, tolle Autos, sind wirklich auch erfolgreich, ne? Und können halt nach außen, wenn sie den Raum betreten, sehr schnell alle Blicke auf sich ziehen, sind sehr wortgewandt, sehr charmant, ne? Und generell so auf den ersten Blick vielleicht der Typ Mensch, wo man sagt, wow, ne, wenn der an meiner Seite ist und wenn ich den für mich gewinnen kann, ne, das ist ja irgendwie cool, ne, der ist oder sie ist hübsch und erfolgreich und intelligent, ne? Und diese Personen unterscheiden sich wieder bei einem verdeckten, vulnerablen Narzissmus dahingehend, dass die gar nicht so sehr von sich überzeugt sind. Die sind eigentlich eher sehr zurückhaltend, eher introvertiert, ruhig, ne? Die kommen in den Raum rein, die bemerkt überhaupt gar keiner. Und sie versuchen aber auch ihren Wert darüber zu stärken, indem sie sich irgendwie es schaffen, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und diese Aufmerksamkeit ist häufig Drama, ist häufig Opferrolle, immer Probleme. Die haben immer Probleme in ihrem Leben. Und selbst wenn man dann von außen kommt und versucht, dieses Problem zu lösen, dann stößt man eben an Grenzen, weil Sie wollen das Problem nicht gelöst haben. Solche Menschen wollen ihr Problem behalten, weil sie darüber ihren Wert steigern oder ihre Aufmerksamkeit, ihre narzisstische Zufuhr holen. Also was der eine eben über Drama macht, macht der andere über Bewunderung. Ne? Damit stärken sich die beiden Typen. Und was auch wieder aber beide ein bisschen, nee, stimmt nicht, der Grandiose, der ist so derjenige, der völlig unempathisch ist, so ein bisschen über Leichen geht, der Menschen ausnutzt, missbraucht, benutzt, solange sie ihn nach vorne bringen und gut tun. Wenn er sie nicht mehr braucht, werden sie einfach aussortiert. Das sind diese Männer oder auch Frauen, die ganz enge Freundschaften, ganz enge Geschäftsbeziehungen zu bestimmten Menschen über mehrere Monate, es kann auch mal Jahre sein, führen. Und von jetzt auf gleich wundert man sich, warum die eigentlich nicht mehr auf den Geburtstagen eingeladen sind, wo man sie eigentlich jedes Jahr gesehen hat. Warum? Ja, hat er ihn nicht mehr, war nicht mehr dienlich, da konnte er andere gehen. Ne? Wohingehend die verdeckten Narzissten vortäuschen, empathisch zu sein, sehr hilfsbereit erscheinen und häufig ihren Wert eben auch darüber generieren, dass sie sich für andere aufopfern in Form von Hilfsbereitschaft, Untergebenheit, auch von so alles für einen tun. Und man denkt vermeintlich, nee, der ist kein Narzisst, weil der ist ja mega empathisch. Ist er aber nicht, weil er tut es nicht für dich, sondern für sich, um sich wertvoller zu fühlen. Ne? Das sind die Menschen, die sagen, ey, ich habe mein ganzes Leben dir geopfert und du dankst es mir nicht. Ne? Ich tue alles für dich und du siehst es einfach nicht. Ne? Und auch hier ein Mensch mit einem gesunden Selbstwertgefühl, der opfert sich nicht für andere auf. Der gibt, der unterstützt und der hilft. Aber der opfert sich nicht auf. Und der zieht auch seine Grenze, wenn er merkt, ich werde jetzt eigentlich nur noch ausgenutzt und benutzt. Ne, und sagt so, jetzt ist gut und jetzt bleibe ich wieder ein bisschen mehr bei mir. Aber diese toxischen, narzisstischen Menschen, die brauchen ja eine Zufuhr, die brauchen eine Energie. Und die holen die sich eben genau dann eben über ihre Hilfsbereitschaft, ihre Unterstützung. Aber wie gesagt, nur damit es ihnen selbst besser geht und nicht für den anderen, nicht bedingungslos sozusagen. Ja. Und der offene Narzisst, da finden wir keinen Funken Empathie. Auch der kann sich nicht in andere Reihen versetzen, irgendwas nachempfinden, was er den Menschen oder Partnerinnen und Partnern antut. Ne? Insbesondere ist es so, dass der offene Narzisst auch oftmals dem Gegenüber empathisch erscheint, weil er vielleicht gewisse Dinge macht, auch Hilfsbereitschaft ist und Unterstützung gibt. Aber auch hier tut er das wieder nur für sich. Also insbesondere habe ich das persönlich so erlebt und merke das auch in den Coachings, haben wir gerade eine Off-Time hinter uns, also Beziehung on-off. Ne? Wir sind gerade auseinander gewesen, dann geht das Hoovering, ne? Man geht wieder zurück und in dieser Zeit trägt der Narzisst einen natürlich wieder auf Händen. Ne? Man bekommt wieder Wertschätzung, man bekommt Unterstützung, super hilfsbereit. Ne? Und was habe ich dir alles angetan? Das ist so eine vermeintliche Empathie, wo viele, mich eingeschlossen, Partnerinnen und Partner denken, oh, jetzt hat es gerafft, ne? Jetzt hat er verstanden, wo es hingehen muss. Aber nach 2-3 Monaten ist die Maske wieder abgesetzt und wir haben wieder den kalten, berechnenden, unempathischen Kern, sag ich mal, der in seiner Wertlosigkeit innerlich einfach nichts geben kann.
Wow, mir macht das viel, dir einfach so zuzuhören. Und ich hatte gerade voll den Impuls, jetzt hier auch gerade an dieser Stelle für alle Zuhörerinnen und Zuhörer einen kurzen Moment einzubauen, mal nachzuspüren, was macht das eigentlich alles gerade mit mir? Ich hatte auch noch mal den Impuls zu sagen, ich möchte ja heute, das habe ich dir im Vorgespräch schon gesagt, auch gerne mal in diese ganz unangenehme Ecke für Zuhörerinnen und Zuhörer reinspüren, dieses was eigentlich, wenn ich mich gerade erkannt habe, wenn ich Teile in mir erkannt habe, wenn ich auch manchmal Verhaltensweisen an mir erkenne, wenn ich ehrlich bin, wo ich das Gefühl habe, boah, ne, ich versuche meinen Selbstwert über bestimmte Handlungen oder Nichthandlungen, über bestimmte Mimik, Gestik, verbal, nonverbal irgendwie zu manipulieren. Irgendwie, ne, zu verdecken, dass es da ein Minderwertigkeitsgefühl zum Beispiel gibt. Und eine andere Rolle einnehme, eine andere Maske aufsetze und etwas tue und vielleicht am Ende, wenn ich ganz ehrlich bin, mir auch eingestehen muss, kann, darf, sollte. Da habe ich gerade aber auch jemanden benutzt oder etwas benutzt dafür, um mich gerade besser zu fühlen. Ne? Und wir haben im Vorgespräch auch schon kurz darüber gesprochen, es gibt ja auch immer mal wieder so Nuancen. Also es gibt für mich zumindest als auch psychotherapeutisch arbeitende Frau nicht nur ein Narzissmus, ja, nein, sondern es gibt auch sozusagen Akzentuierung, so nennt man das. Also es gibt bestimmte Züge, die schon narzisstisch sein können, was aber nicht automatisch bedeutet, du bist eine waschechte Narzisstin oder ne, dass man das so ganz klar immer so sagen kann. Aber für einen kurzen Moment mal reinzuspüren, vielleicht auch gerade für die Zuhörerinnen, auch in diese weibliche Seite oder ja, in diese vulnerable Seite des Narzissmus. Was macht das mit mir? Bringt es überhaupt was in mir zum Klingen? Oder ich bin sicher, es bringt irgendwie uns, macht mit uns allen was, das zu hören, einfach auch, weil man auch bei dem sehr offenen Narzissmus sofort spüren kann, finde ich. Also auch wie du das erzählst, kann man da sehr schnell spüren, wie viel Schmerz da auch in Beziehungen entstehen kann. Und das ist eigentlich ja meine nächste Frage. Wie sehen toxische Beziehungen aus? Wie sehen Beziehungen aus, die ungesund sind, die mit einem Partner oder einer Partnerin sind, die narzisstische Züge haben oder tatsächlich Narzissten oder Narzisstinnen sind. Gibt es da auch so Unterschiede? Also wenn ein Mann zu dir kommt zum Beispiel, erlebst du eine andere Beziehungsdynamik, als wenn eine Frau zu dir in die Beratung kommt und von, ja, von einer toxischen Beziehung erzählt? Oder wie ist das?
Das waren jetzt wieder drei ganz wichtige Fragen und ich weiß auch wieder nicht, wo ich anfangen soll. Ich mache mal kurz die letzte, weil ich glaube, die geht ein bisschen schneller. Jeder Mensch bringt eine ganz andere Dynamik mit. Ne? Ich kann die nicht geschlechterspezifisch irgendwie groß unterscheiden. Es gibt durchaus Männer auch, die wirklich einfach durch ihren Schmerz auch genauso ausgelaugt und kraftlos sind und wenig Selbstwertgefühl sich selbst gegenüber noch haben, sich nichts mehr zutrauen. Ne? Also ähnlich so, wie wir das uns vielleicht bei Frauen, die einem Narzissten zum Opfer gefallen sind oder in die Hände gefallen sind, vorstellen könnten. Also ich glaube, dieses Selbstwertgefühl, was so missbraucht wurde und so verletzt wurde und die Psyche, die emotional so missbraucht wurde in einer toxischen Beziehung, die ist nicht geschlecht. Also die macht nicht halt vor Männlichkeit oder Weiblichkeit, das ist eher ähnlich. Dann möchte ich gerne nochmal ganz am Anfang deiner Worte nochmal kommen, wo ich dir einfach mitgeben möchte, dass ich dich sehr fühle. Ja. Und diese Fragen würde ich auch gerne mit meiner eigenen Geschichte beantworten, weil das vielleicht ein bisschen klar macht, dass ich genau weiß, wo du stehst oder was gerade in dir abgeht. Und als ich vor 10, 12 Jahren verstanden habe, dass die Männer, die ich zuvor hatte, narzisstisch sind und mein Vater ehrlicherweise auch große Anteile hatte und mich damit natürlich auch geprägt hat. Ne? Und ich dachte, das ist Liebe und man muss sie sich erkämpfen und beweisen und alles Mögliche, ist mir das Buch von Bärbel Wadetzki, Der Hunger nach Liebe, weibliche Anerkennung und weiblicher Narzissmus in die Hände gefallen. Und sie spricht halt bei diesem vulnerablen weiblichen Narzissmus oftmals auch von Co-Abhängigkeit. Ja? Und als ich das Buch gelesen habe, wusste ich, ich bin co-abhängig. Ich bin definitiv co-abhängig. Auch ich bin nachher rumgelaufen, habe Familie, seine Familienangehörige, seine Freunde erzählt, wie schlimm er zu mir war, was er mir angetan hat. Na, das war Manipulation, auch genauso von meiner Seite aus. Ich habe immer gedacht, ich muss mich klarstellen und ich muss den Leuten zeigen, was mir widerfahren ist und so. Ne? Und das war nicht in Ordnung. Schäme ich mich auch heute für, wo ich so denke, so musste das sein. Ne? Auch ich habe versucht, über diese Narzissten mein Selbstwert zu erhöhen, wo ich gedacht habe, boah, wenn der mit mir zusammen ist, dann muss ich doch was Besonderes sein. Und auch ich habe das ausgenutzt. Ne? Und hier, weil du sagst, wir müssen auch mal dahin schauen, was vielleicht etwas unangenehm ist. Ne? Hier ist mir damals bewusst geworden, ja, ich bin co-abhängig. Ja, ich brauche Narzissten, um meinen Selbstwert, die Wunden, die mein Vater vielleicht in frühester Kindheit durch sein narzisstisches Verhalten gerissen hat, um diese zu heilen zu können. Und wir suchen uns ja immer dann automatisch die Partner aus, die ähnlich sind, wie jetzt bei mir mein Vater war. Und das Gute an der Co-Abhängigkeit ist doch, dass wenn wir der ins Gesicht schauen und uns um unseren eigenen Selbstwert kümmern, wir den wieder aufbauen können und aus einer Co-Abhängigkeit herauskommen können. Das heißt, eine Co-Abhängigkeit könnte man therapieren, beraten, coachen, ne, verändern. Ne? Und ich bin ja dann auch nach meinem totalen Breakthrough, nee, nicht Breakthrough, Breakdown, bin ich ja dann auch ein Jahr damals noch in Therapie gegangen, weil Coaches so gab es ja gar nicht zu dem Thema. Und da habe ich halt wirklich Selbstwertgefühl und überhaupt erstmal ein Gefühl zu mir, zu meiner Person, zu meinem Wert. Ich habe wirklich ein Selbstbewusstsein bekommen zu sehen, hey, wer bin ich denn? Was habe ich denn alles geleistet? Worauf kann ich denn wirklich stolz aus mir heraus sein? Und ich habe dort gelernt, meinen Wert nicht mehr vom Außen abhängig zu machen, ja, sondern von meinem, wie ich mich sehe. Und erst dann sind wir wirklich frei. Ne? Wenn du weißt, wer bist du ohne dein Außen, ohne eine Definition, wie findet der mich und wann mache ich das gut und wann ist die mit mir zufrieden. Ne? Wenn du da bei dir im Kern angekommen bist, dann bist du auch nicht mehr länger co-abhängig, dann bist du nicht mehr manipulativ, dann nutzt du auch keine Menschen mehr aus, dann brauchst du niemanden, der dein Selbstwertgefühl erhöht. Und das ist immer eben das Schöne, dass selbst wenn man diesen Schmerz erkennt und wenn man sich vielleicht in diesen Beschreibungen ein bisschen wiederfindet, zu sagen, hey, dann geh jetzt für dich los, mach dich auf die Reise zu dir selbst, ne? Mach dir klar, wer du bist, was du bist, was du kannst, welche Talente, welche Fähigkeiten, was du an dir liebst. Ne? Sei nicht streng zu dir, hör auf die innere Stimme, der inneren Stimme immer zuzuhören, ne? Denn das sind meistens, bei mir waren es die Stimmen von meinem Vater, von meinen Ex-Männern, ne? Von denen, die mich eben nicht mochten und akzeptierten oder die auch die Abwertung meiner Person genutzt haben, um sich selbst zu erhöhen. Und hier ist es echt wichtig zu sagen, okay, die Stimme mache ich jetzt mal leiser und die Stimme von meiner inneren besten Freundin, die nur mein Bestes möchte und die mich liebt, so wie ich bin und mich sieht, so wie ich bin, die drehe ich ein bisschen lauter. Also Co-Abhängigkeit ist heilbar. Eine Sache möchte ich auch ganz, ganz klarstellen an dieser Stelle, weil jetzt könnten manche denken, so ja, du bist selbst schuld, dass du in die toxische Beziehung geraten bist oder das sind deine Anteile. Ne? Da möchte ich gerne ein bisschen vorsichtig sein, weil erstens glaube ich oder ich weiß, dass eine narzisstische Beziehung oder ein Zusammenspiel mit toxischen Menschen jedem Menschen passieren können. Auch Menschen, die total im eigenen Saft stehen, sage ich nur, die super erfolgreich sind, eben auch ein gutes Selbstwertgefühl haben und sehr selbstbewusst sind. Ich habe so viele Psychologinnen in meinen Coachings, wo man ja auch denken würde, ja, die müssten es doch besser wissen. Ne? Das passiert auch einfach. Ne? Meistens, wenn man in irgendeiner Form bedürftig war, dann in so eine Love-Bombing-Phase kommt und jeder Mensch ist im Leben irgendwann mal bedürftig, sei es kurz nach einer Trennung, nach einem Schicksalsschlag, nach einem Jobverlust. Ne? Wir schwingen nicht immer auf 2000%. Und in den Momenten haben halt die narzisstischen Persönlichkeiten gute Andockmöglichkeiten, weil sie das sehr schnell schaffen, dich aufzubauen und dir ein gutes Lebensgefühl zu geben. Und dann saugt man das so auf wie so ein ausgetrockneter Schwamm und bedient sich da und nimmt es gerne mit und freut sich endlich einer, der einen versteht und der da ist und so. Und schwupps wird man dann ganz schnell auch eben in diese emotionale Abhängigkeit durch das Heiß und Kalt, durch Trauma-Bonding gebracht und dann können auch die selbstbewusstesten Personen nicht mehr einfach aussteigen und verlieren massiv an Selbstwert. Meine Therapeutin hat damals immer gesagt, naja, sie haben ein sehr, sehr gutes Selbstbewusstsein gehabt, ne? Und dann kam aber ein Haufen Scheiße drauf, hat sie gesagt, den müssen wir jetzt wieder freikratzen und dann sind sie wieder so, wie sie mal waren und dann sind sie sich wieder über alles bewusst. Und das ist eben das Schöne. ne, dass es sich auch lohnt, dahin zu gucken, an sich zu arbeiten und sich sein freies und selbstbestimmtes Leben zurückzuholen. Ja, und wie gesagt, keine Vorwürfe, wem das passiert, es kann jedem passieren.
So schön. Also nochmal ein größeres herzliches Willkommen in meinem Podcast Wild und Frei. Es ist genau das, was ich immer sage, dieses Lösen von dem, wie könnte jemand anderes über mich denken, was könnte ihm gefallen, was könnte ihr gefallen, wie sollte ich mich verhalten, um die größte Bindung, um die größte Nähe, um ne, was auch immer, zu erhalten. So, wow, was ist, wenn wir zurück zu uns kommen? Wenn wir wieder in die große Verbindung zu uns selber kommen. Also perfekt. Also einfach mega schön. Nochmal mega schön, dass du hier in meinem Podcast bist, weil ich das so, so gerne unterstreichen möchte. Letztendlich auch bei mir aus eigener Erfahrung. Ich danke dir total auch für das Dich zeigen mit deiner eigenen Geschichte. Und ne, bei mir ist das ähnlich. Ich habe mich in diesem Moment von Co-Abhängigkeit auch eben sehr wiedererkannt, weil ich irgendwann mal gemerkt habe, ich habe auch zu einer früheren sehr nahestehenden Bezugsperson immer wieder ganz stark die Nähe gesucht, obwohl mit mir eigentlich immer wieder wahnsinnig respektlos und demütigend umgegangen wurde. Und es gab aber einzelne Momente, alle paar Jahre, muss ich wirklich sagen, alle paar Jahre gab es Momente, wo ich das Gefühl hatte, wow, jetzt sind wir auf Augenhöhe, jetzt sind wir verbunden, jetzt ist es nah, jetzt ist es auf einmal ganz weich, jetzt ist da eine total große Verbindung. Und dann war es wieder weg. Und dann habe ich wieder Jahre damit zugebracht, immer wieder die Nähe zu suchen, in der Hoffnung, dass es wieder passiert. Und was passiert ist, ist Demütigung, ist verbale Gewalt, ist Erniedrigung, relativ subtil. Also nicht so, dass man jetzt wirklich, also ne, Momente, die kennen vielleicht die einen oder anderen auch, wo Demütigung oder verbale Gewalt passiert und dann gelacht wird. Mhm. Und ich habe jahrelang einfach immer wieder mitgelacht. Und immer wieder gedacht, okay, es tut voll weh, aber komm, wir lachen jetzt. Und auch da, ne, das war auch ich. Damit hatte auch ich ja was zu tun, dass ich weiter gelacht habe. Und in dieser Suche, in dieser Hoffnung die ganze Zeit gehangen habe, gleich wird es wieder passieren, bis mir das bewusst geworden ist, bis ich irgendwann dachte, wirklich, ich fühle mich wie, wenn mit Abstand betrachtet, ich bin wie ein Junkie, der immer wieder den nächsten Kick sucht, der immer wieder dahin läuft und immer wieder den nächsten Schuss setzen möchte, immer wieder in der Hoffnung dahin läuft. Und ne, da kam für mich auch der Switch. Und dann ist ja immer noch die Frage, okay, was passiert danach? Diese Erkenntnis allein ist ja meistens leider nicht das, was dann Muster für immer auflöst. Aber vielleicht tatsächlich an der Stelle nochmal die Frage von vorhin aufgreifend, ist es möglich, aus einer toxischen Beziehung eine gesunde Beziehung zu machen? Was ist deine Meinung dazu?
Also ich glaube, es hängt sehr davon ab, wie hoch die toxischen Anteile oder narzisstischen Anteile sind. Wenn die wirklich vielleicht tatsächlich eher schwächer ausgeprägt sind, dann könnte das vielleicht funktionieren. Ich muss dir aber ganz ehrlich gestehen, aus meiner beruflichen Erfahrung, die Geschichten, also die Frauen und Männer, die zu mir kommen und die Geschichten erzählen, die leiden so sehr, dass ich da schon keine Zukunft sehe oder zumindest keine leichte. Also es hängt natürlich auch immer ein bisschen davon ab, wie leidensbereit der Partner oder die Partnerin ist. Also es gab ja ganz oft welche, die überhaupt nicht mit Narzissten zurechtkommen und plötzlich gibt es eine Partnerin, die hockt da 10, 12 Jahre schon an seiner Seite und jeder fragt sich, wie geht das? Und ich glaube, die sind einfach leidensbereit und gucken vielleicht auch ein Stück weit weg, ne? Und wollen es einfach irgendwie nur durchziehen und schaffen und ja, werden dann vielleicht irgendwann krank, weil der Stress im Körper das einfach nicht aushält, wenn es über Jahre geht, ne? Und ich persönlich bin der Meinung, ich würde zur Trennung raten. Und da ist es ja auch wieder die Frage, ja, ist er Narzisst, ist er nicht Narzisst, ist es toxisch, ist es nicht toxisch. Ich finde, wenn es dir in einer Beziehung nicht gut geht, ist die Diagnose schiedegal, dann geh raus weil du hast so viel mehr verdient. Und die Liebe in einer Beziehung sollte der Klebstoff tatsächlich sein. Und wenn keine Liebe da ist, kein Wohlwollen, keine Unterstützung, dann erklär mir, warum man die Beziehung aufrechterhalten sollte. Aber du hast natürlich recht mit deiner Beschreibung. Das ist ja genau das Toxische an dieser Beziehung, dass es zwischendurch immer weiche, schöne, nahe Momente gibt. Und dafür, für diese Krümel, ja, hält man zwischendurch die Hölle aus, um, weiß ich nicht mal, für einen halben Tag im Himmel zu sein. Ja. Und das ist das Schwierige. Aber ganz häufig liegt dann dahinter auch immer noch die Wunde, ich fühle mich nur ganz, ich fühle mich nur komplett, ich fühle mich nur wertvoll, wenn ich diese paar Minuten im Himmel sitze. Ja. Und davon dürfen wir uns befreien. Und das ist halt auch der erste Schritt, wirklich genau hinzugucken, weil wenn die Klienten bei mir sagen, ja, aber wir haben immer noch so viele Momente, wo es so schön ist und ich weiß doch, wie lieb sie sein kann und was wir für ein tolles Sexleben haben, wird ganz oft angemacht, weil da sind die einfach gut drin, diese toxischen Mistkerle. Und Mistfrauen gibt es gar nicht, da gibt nur Mistkerle. Okay, und ich glaube, wenn ich dann frage, ja, wie sieht das denn aus, ne? Wie mach mal prozentual, ne? Ja, 10 zu 90 ist schon viel, ne? 5 zu 95 vielleicht mehr. Also dann sage ich, okay, du leidest die meiste Zeit in deinem Leben. Warum tust du dir das an, ne? Und dann sie dafür zu öffnen und zu sagen, hey, du hast viel, viel mehr verdient, ne? Und das ist keine, also spätestens, wenn ich dann sage, okay, wie lange willst du es denn noch aushalten? Dann bin ich schon, ich kann gar nicht mehr. Okay, du kannst gar nicht mehr. Genau so ist es. Und warum kannst du nicht mehr? Weil du 95% des Lebens diesen Mist aushältst. Und egal, wie gesagt, ob narzisstisch oder toxisch oder irgendwas, nein. Weißt du, damals, bevor ich Coach wurde, habe ich das Buch von Bronnie Ware gelesen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Und da ist so eine Dame, die hat, so heute würde man sagen, Hospiz- oder Sterbebegleitung gemacht. Und hat die Menschen so kurz vorm Tod interviewt. Und das hat meine Art zu leben extrem verändert. Weil ich mich heute frage, mit welchen Menschen ich zusammenarbeite, mit welchen Menschen die ich überhaupt in meinem Umfeld habe, welche Ziele, welche Wünsche ich habe, wie ich arbeite, wohin ich in Urlaub fahre. Ich frage mich jedes Mal, wenn ich irgendwann auf diesem Bett liege und meine letzte Stunde gekommen ist, würde ich es bereuen, das nicht gemacht zu haben oder diesen Menschen in meinem Leben gehabt zu haben oder niemals glücklich geworden zu sein. Wenn es jetzt so wäre, dass ich morgen sterben würde oder mir diese Frage stellen müsste, ja, will ich dann nur sagen, ja, ich war 10 Jahre in einer toxischen Beziehung, wo ich krank geworden bin, wo man mich gedemütigt hat? Ist unser Leben nicht viel zu wertvoll, als sowas aushalten zu müssen? Und da sehe ich ja auch den Narzissmus als Chance, weil wenn wir lernen, nach solchen tiefen Tälern und nach so viel im Außenleben den Zugang wieder zu uns in unserem Inneren zu finden, dann war das irgendwo für gut. Und dann ist das Wichtigste, was wir in unserem Leben transformieren, verändern und vielleicht auch lernen konnten. Und ich bin rückblickend all meinen narzisstischen Partnern von Herzen dankbar, weil sie mein Leben auf ein neues Level gebracht haben, weil durch den Schmerz mit ihnen habe ich mich auf die Reise zu mir selbst begeben und weiß jetzt im Inneren, wer ich bin. Und ich bin völlig frei vom Außen.
Vielen, vielen Dank. Also eine Stimme in mir sagt, das ist ein schönes Ende, das ist eigentlich ein schöner Abschluss. Ist es auch. Ein anderer Anteil in mir hängt noch an dem Begriff Trauma-Bonding. Mhm. Und das ist energetisch eigentlich nochmal wieder einen Schritt zurück. Mhm. In dem Moment, ich bin in einer toxischen Beziehung und merke, hier läuft irgendwas überhaupt nicht in Ordnung. Ich möchte die Hoffnung nicht aufgeben, aber immer wieder tut es total weh. Kannst du vielleicht nochmal in kurzen Worten beschreiben, was genau ist ein Trauma-Bond oder Trauma-Bonding?
Typisch für toxische Beziehungen sind ja so dieses heiß-kalt, Nähe, Distanz, komm her, geh weg. Ja. Und damit entsteht eine ganz große Dissonanz in unserem Körper, weil wir ja immer zu jedem Gefühl auch Hormone ausschütten. Und immer wenn wir weggestoßen werden, ne, dann haben wir Stresshormone. Und immer wenn wir wieder herkommen dürfen und die Welt wieder in Ordnung ist oder mal wieder gesehen wird, dann bekommen wir halt, ich sag mal, Glückshormone ganz einfach. Und durch dieses ständige Hin und Her wird der Körper davon tatsächlich süchtig und damit wird es traumatisch bindend. Ne? Also man spricht hier von einer Sucht, weil der Körper dann immer wieder, wie du es eben auch bei dir beschrieben hast, immer wieder diesen Schuss Adrenalin braucht oder Stresshormone und den nächsten Schuss wieder Glückshormone und dann geht das immer so im Wechsel. Und aus dieser Sucht steigt man mal nicht so aus. Und jeder, der nicht in einer toxischen Beziehung war und niemals diese Sucht empfunden hat, wird jemals nachvollziehen können, warum der andere sich nicht trennt. Jeder, der drin war, weiß genau, was passiert. Denn zu einem Alkoholiker sagst du auch nicht einfach, ja, schütt doch den Alkohol weg, der tut dir doch nicht gut und dann kaufst du dir halt nie wieder neu oder bei den Drogen. Ne? Aber in einer Beziehung sagt man, wieso hältst du das alles noch aus so lange? Ne? Hau doch ab, es geht aber nicht. Ne, weil eine physische Abhängigkeit da ist durch dieses Trauma-Bonding. Und das ist auch das, was sich der toxische Partner sehr schnell als Manipulationstechnik nimmt, um dich zu halten. Ne? Er zeigt dir den Himmel und er schickt dich in die Hölle. Und dann bist du einfach süchtig wieder auf Himmel. Die Hölle kommt von selbst. Ja? Und da herauszukommen, ist genauso wie bei Alkohol und Drogen und sonstigen Spielsüchten oder etc. pp. Der Kaltentzug. Das heißt, no contact von jetzt auf gleich. Nicht mehr hören, nicht mehr sehen, nicht mehr stalken, nicht mehr schreiben, nicht mehr über andere Informationen reinzuholen. Ne? Nichts mehr. Und das ist genauso bitter und genauso hart und physisch wirklich genauso quälend, wie wenn ich dem Alkoholiker sämtliche Getränke wegnehme. Und das ist hart und das wissen die Klientinnen auch. Und da durchzugehen und das zu ertragen, ist halt für die so eine große Angst, dass sie sagen, ich kann das nicht tragen. Ich werde das nicht schaffen und sie bleiben doch wieder drin und machen nochmal eine Schleife, bis das Leid dann doch nochmal größer wird und irgendwann sie da aussteigen können. Deshalb mein Tipp an alle, die sich hier wiederfinden und sagen, oh ja, auch ich habe schon 3, 4, 5 Mal on-off mitgemacht. Such dir Hilfe. Genauso wie ein Alkoholiker und Drogenabhängiger schaffst auch du das nicht alleine. Und es gibt tolle Menschen, die dich begleiten, ne? Hab ein gutes soziales Umfeld, such dir einen Therapeuten, such dir einen Coach. Ne? Ich habe ein Programm entwickelt, was tiefe Schichten auch des Unterbewusstseins mit begleitet, um eben auch auf dieser physisch-hormonellen Ebene zu arbeiten und auch da die Sucht zu lösen. Ne? Mein Release-Programm arbeitet da mit vielen Meditationen, die genau Schicht für Schicht für Schicht immer tiefer das halt dann lösen kann. Ne? Und wie gesagt, holt euch da einfach Hilfe. Ihr müsst es nicht alleine schaffen und ihr werdet merken, nach 3 Monaten geht es euch schon ein bisschen besser. Aber man weiß auch, bis der Körper hormonell wieder gesund läuft und funktioniert, dauert das 1 Jahr No Contact. Und das ist eine lange Zeit und die Sehnsucht nach der Droge ist natürlich da und macht es immer wieder schwierig und macht einen immer wieder schwach und es macht auch nichts. Und wenn man mal gescheitert ist und zurückgegangen ist oder doch angerufen hat oder geschrieben hat, ne, aufstehen, schütteln und wieder von vorne anfangen. Alles, was du geschafft hast, hast du schon mal geschafft. Und wie gesagt, hol dir ganz, ganz, ganz viel Hilfe.
Ich möchte, glaube ich, aber schon, wenn ich deine Arbeit richtig verstanden habe, noch einmal ergänzen. Ich glaube, es geht ja, wenn du jetzt im 1:1 mit jemandem arbeitest, wahrscheinlich nicht nur darum, in Anführungsstrichen die Droge wegzunehmen, sondern, wie wir ja vorher auch darüber gesprochen haben, eigentlich wieder etwas dazu zu holen oder in sich wieder neu zu entdecken, nämlich das Thema Selbstwert. Also es ist nicht nur, ja, darfst du jetzt nicht mehr, ist jetzt verboten und du musst jetzt, ne, musst deine Sucht und dein Craving jetzt aushalten, sondern es ist auch ein, hey, auf der anderen Seite Gibt es eigentlich etwas, was du wirklich vergessen hast, was so, so, so essentiell ist für dich, für gesunde Beziehungen zu dir selber? Vielleicht auch nochmal eine Klärung, zumindest im Innen der Klärung, seinen eigenen Eltern gegenüber, der Bindung und Beziehung, die ich damals hatte. Ne? Was habe ich eigentlich für einen unbewussten Begriff von Liebe? Und wenn der ja als Kind schon normal gelernt wurde, als ich muss ganz viel tun zum Beispiel, oder mein Selbstwert hängt von bestimmten Attributen ab, oder Handlungen oder Nichthandlungen oder Worten, Gesten oder Nichtworten und Gesten, dass ich mir dann so einen Partner in mein Leben ziehe, ist relativ vorprogrammiert. So, das möchte ich nur noch mal sagen.
Ja, das ist mega schön und mega wichtig. Ich danke dir da total für, weil es ist ja immer so im Leben, wenn wir etwas wegnehmen und eine Leere entsteht, dann dürfen wir die füllen. Ne? Und im Release-Programm oder auch in dem Buch, was ich rausgebracht habe, raus aus der narzisstischen Beziehung, ist es in den einzelnen Modulen und Abschnitten wirklich erklärt. Im ersten geht es darum, was du tun darfst, damit erstmal die Toxizität aus deinem Leben geht. Ne? Im zweiten Schritt geht es dann darum, warum ist dir das überhaupt alles passiert? Ne? Was steckt dahinter? Ne? Welche Verletzungen hat dein inneres Kind? Was ist passiert? Bist du gemobbt worden in der Schule? Ne? War Papa, Mama irgendwie abwertend schon zu dir? Musstest du immer was leisten, um geliebt zu werden? Ne? Dieses wird angeschaut, reflektiert, bearbeitet und gleichzeitig natürlich, das war nicht richtig, was man dir erzählt hat, ne? Dass man da in ein neues Mindset kommt. Und im dritten geht es dann auch wirklich darum zu schauen, okay, was ist meine innere Stärke? Ne? Worauf kann ich mich bei mir immer verlassen? Ne? Dass du wieder in deine Kraft kommst und in überhaupt mal einen Blick wieder für dich, für deine Bedürfnisse zu bekommen. Weil das haben wir völlig verlernt, weil wir immer nur nach seinen oder ihren Bedürfnissen geguckt haben. Und wieder Zugang zu seinem eigenen Inneren zu bekommen und dann dort quasi dann auch dann im vierten Schritt das Leben neu zu planen. Ne? Wer will ich sein? Wo will ich hin? Wie stelle ich mir meine Beziehung vor? Ne? Wie stelle ich mir mein Leben vor? Was möchte ich noch erreichen? Und das ist das immer, wo ich so sage, wenn ihr eine Lücke und eine Leere empfindet, dann füllt die mit euch. Und das ist natürlich was, was für Menschen, die mit toxischen Menschen groß geworden ist, völlig unnütz ist. Und wo ganz oft erstmal dieses Gefühl kommt, da ist nichts. Das ist doch nicht wertvoll genug. Wie soll ich mir selber eine Wertschätzung geben? Und ich war damals genauso. Ich konnte es nicht begreifen. Ich konnte das mir nicht vorstellen, wie erhebend es sein kann und wie erfüllend es sein kann, sich selbst zu lieben. Und dann sage ich auch immer meinen Klientinnen und Klienten, ist egal. Ne? Wenn du irgendwann Marathon laufen kannst, willst, dann kannst du dir auch nicht vorstellen, wie du dich danach fühlen wirst. Erstmal. Ne? Und so ist es jetzt genau. Lauf jetzt einfach mal los. Ne? Wir fangen jetzt an zu trainieren. Und das Gefühl sehen wir dann nach 42 Kilometern. Ja. Und rückblickend sagen die natürlich dann auch ganz groß Danke dafür, dass du mich da immer wieder motiviert hast, weiter zu trainieren und diesen Selbstliebemuskeln wirklich auch zu empowern. Weil das hat sich gelohnt, ne? Weil du wirst, jeder Mensch ist meines Erachtens nur frei, wenn er in der Selbstliebe ist. Und gerade die Menschen, die Kinder haben oder Kinder wollen, denen kann ich nur raten, sich damit auseinanderzusetzen, mit den Kindheitswunden auseinanderzusetzen, mit sich selbst auseinanderzusetzen, weil das Beste, wir können Kindern nur Selbstliebe mitgeben, wenn wir uns selber lieben. Und wenn du möchtest, dass dein Kind sich selbst lieben lernt und zu sich steht, dann geht das nur, wenn du selbst auch in der Selbstliebe bist.
Hundertprozentig. Das glaube ich auch. Ja, viele, die mich immer mal wieder fragen, warum arbeitest du nicht mit Kindern? Könntest du gut mit Kindern? Nein, ich arbeite mit den Eltern, mit Paaren, mit Mamas. Genau deshalb, weil wenn wir es als Eltern nicht können. Ja, also wunderschön. Ich werde alles, 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 was du hier mit deinem Release-Programm und deinem Buch und all deine Website und deinem Instagram-Account und so weiter, werde ich alles unten in die Infobox, Shownotes, ich weiß immer noch nicht nach 5 Jahren Selbstständigkeit, wie das Ding da unten heißt, aber auf jeden Fall findet ihr die Links unter der Podcast-Folge. Liebe Katja, ich könnte noch ganz, ganz, ganz lange mit dir sprechen, hätte noch ganz viele Fragen und finde das wahnsinnig spannend, deine Gedanken, deine Sichtweisen, deine Erkenntnisse. Fand es nochmal ziemlich, ziemlich cool, dass ich dem Impuls gefolgt bin, nochmal nach dem Trauma-Bonding zu fragen. Ich es wahnsinnig interessant fand, was du dazu erzählt hast und allein da, ja, könnte ich noch 100 andere Fragen stellen oder, ja, genau. Aber für heute sage ich herzlichen, herzlichen Dank. Danke für diese Podcast-Folge. Danke für deine Lebenszeit, die wir hier gemeinsam miteinander verbracht haben. Danke für deine Mühe, für deine Arbeit im Allgemeinen. Ganz, ganz, ganz große Empfehlung an jede Frau, die das Gefühl hat, ja, ich kann nicht mehr. Ein Teil in mir will vielleicht noch und will noch festhalten und kann sich noch gar nicht vorstellen. Und ein anderer Teil weiß vielleicht eigentlich, das hat hier gar nichts mehr mit Selbstliebe zu tun und mit gesundem, mit gesunder Verbindung zu mir. Und dann meldet euch super gerne bei Katja. Wie gesagt, alle Infos sind unterhalb der Podcast-Folge. Und ich sage, liebe Katja, 1000 Millionen Dank für dich, für deine Arbeit, für diese Podcast-Folge und vielleicht ja bis irgendwann.
Sehr gerne. Ich danke dir, liebe Pia, für das wirklich schöne Interview, die vielen tollen Fragen, auch für deine persönliche Geschichte, die so ein bisschen einfließen durfte und deine Erfahrungen. Und ich hoffe, dass wir da einfach ganz vielen noch da draußen mit vielleicht das ein oder andere Auge geöffnet haben und dass sie sich ein Herz fassen und ihr Leben nach vorne bringen und die Liebe sich holen, die sie schon längst verdient haben. Ich danke dir und jederzeit wieder gern, wenn du magst.
Schön. Mach's gut, liebe Katja, und alles, alles Liebe an alle, die zugehört haben.
So, so, so wunderschön, wenn du in dieser Podcast-Folge dabei warst. Mich interessieren deine Gedanken, deine Gefühle, deine Erfahrungen dazu. Schreib mir das super gerne über Instagram @pia_mortimer oder über meine Website www.pia-mortimer.de. Und ich schicke dir allergrößte Herzensgrüße und freue mich auf nächsten Freitag mit einer ganz wundervollen Podcast-Folge zum Thema Selbstzweifel. Alles, alles Liebe und bis zum nächsten Wild und Freitag, du Herz.